Herzlich willkommen zum Online-Talk auf der Radio Wissen. Am Mikrofon ist Philipp Banse. In dieser hysterischen und etwas, ehrlich gesagt, dämlichen Angstdebatte um Google Street View ist ein sehr wichtiges Thema untergegangen, wie wir finden, die Netzneutralität. Nämlich, sie ist bedroht wie noch nie. Netzneutralität, was ist das? Ja, das ist eine der Sachen, die wir heute versuchen zu klären hier im Online-Talk auf D-Radio Wissen. In der nächsten Stunde so viel vorweg. Das Internet, wie wir es kennen, ist bedroht, sagen die einen. Jeder mit einem Internetanschluss kann lesen, gucken und senden, was und wie er will und mit was er will. Dieses revolutionäre Grundprinzip des Internets stehe vor dem Aus, sagen sie, und prophezeien eine mittelalterliche Willkürherrschaft einiger großer Konzerne wie Google und der Deutschen Telekom, die nach Gutsherrenart bestimmen, was wir Surfer so sehen und senden dürfen. Alles Hysterie, sagen die anderen. Wer Datennetze nutzt, muss dafür bezahlen und dafür sorgen wir, sagen etwa die Provider. Netzneutralität und die Zukunft des Internets, darüber diskutieren wir heute. Im Studio bei mir hier in Berlin sitzt Falk Lüke vom Verbraucherzentrale Bundesverband, dort zuständig für digitale Dienste. Dann auch neben mir gegenüber von Falk sitzt Jan-Philipp Albrecht, Mitglied der Grünen im Europäischen Parlament und auch seit Jahren mit Netzneutralität befasst. Und im Kölner Studio begrüße ich ganz herzlich Dr. Frederik Ufer. Er ist Leiter Recht und Regulierung beim Providerverband VATM. Herr Ufer vertritt also mobile Internetanbieter wie E-Plus, O2, Vodafone und auch Internetanbieter, die Daten über das Festnetz in die Haushalte schaufeln, etwa Hansenet. Vielleicht, Herr Ufer, zuerst die Frage an Sie. Inwiefern sind Sie denn mit Netzneutralität befasst?
Ja, vielleicht vorab eine Anmerkung. Ich habe selten eine Debatte erlebt, die so lange ein Schattendasein gelebt hat, wo man ja aus der Entfernung die Diskussion sich in den USA angeschaut hat, dort mit einer gewissen Erstaunnis dann auch die Härte dieser Diskussion erlebt hat. Und plötzlich kommt diese Diskussion nach Deutschland und brandet hier auf. Und innerhalb von kurzer Zeit haben sich hier unheimlich viele Stimmen zu Wort gemeldet. Und die Diskussion ist ein Stück weit bereits erhitzt. Und ich bin dankbar, dass wir heute die Gelegenheit haben, ein paar Argumente auszutauschen und zu einem bisschen mehr Realitätssinn und weniger Emotionalität in dieser Diskussion zu finden. Warum der VATM oder die Provider sich mit dieser Frage natürlich ganz besonders auseinandersetzen, liegt daran, dass wir momentan einen Paradigmenwechsel haben bei der Ausgestaltung der Netze. Wir haben jetzt ein Kupfernetz, was 50 Jahre oder länger seinen Dienst getan hat, und es steht ein Wechsel auf glasfaserbasierte Netze an. Das ist mit unheimlichen Investitionen auf Seiten der Netzbetreiber verbunden. Es sind bereits Zahlen hier im Umlauf, 50 Milliarden, 40 Milliarden werden da genannt, die erforderlich sind in den nächsten Jahren, um diesen Wechsel auf glasfaserbasierte Netze zu vollziehen. Und vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich diese Frage, wie diese Investitionen zu finanzieren sind, wo die Erlöse herkommen sollen, um solche Investitionen tätigen zu können. Die zweite Facette ist, dass die Telekommunikation immer komplexer wird, mehr Dienste entstehen, die Anforderungen der Kunden umfangreicher werden, dass die Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um all diese neuen Dienste, die entstehen, auf das Netz zu bringen. Also das sind die zwei wichtigen Themen, die jetzt innerhalb von kurzer Zeit aufgekommen sind und für die Provider natürlich ganz maßgeblich sind.
Jan-Philipp Albrecht von den Grünen im Europaparlament beschäftigt sich seit Jahren mit Netzpolitik. Warum ist Netzneutralität so ein relevantes Thema für Sie in Ihren Augen?
Na, weil es ein Grundbestandteil unseres Lebens heutzutage ist, sich zu informieren, zuzugreifen auf Informationen im Internet und diese auch selber zu senden und sich über auszutauschen können über das Internet. Man kann heute eigentlich das Internet aus unserer Lebenswelt, ja, auch aus unserer demokratischen Meinungsbildung nicht mehr wegdenken. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass dieser Read-Write-Charakter, also der Unterschied zum Fernsehen, erhalten bleibt, wo eben die Leute, auch die einzelnen Bürgerinnen und Bürger über das Internet kommunizieren können, ohne dabei eine besondere Abstufung des Informationsaustauschs zu haben.
Was das alles genau heißt, da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht noch Falk Lüke vom Verbraucherverband. Warum müssen sich Verbraucher für sowas Sperriges wie Netzneutralität interessieren?
Das ist eigentlich eine sehr schöne Einstiegsfrage. Anders kann ich das nicht sagen. Das macht ja auch viel Freude, darüber nochmal nachzudenken, warum das eigentlich für die Verbraucher relevant ist. Ich könnte es jetzt sehr einfach argumentieren und sagen, Herr Dr. Ufer hat es schon angesprochen, die Umstellung auf lichtwellenleiterbasierte Netze wird auf jeden Fall eine Menge Geld kosten und letzten Endes zahlen das nie die Firmen, sondern immer die Verbraucher. Schon allein aus monetären Aspekten müsste sich der Verbraucherzentrale Bundesverband damit also beschäftigen. Aber es ist noch ein bisschen komplexer. Es geht um wesentlich mehr. Es geht auch wirklich sehr stark, was Jan-Philipp Albrecht eben ansprach, geht es sehr stark auch um den Charakter des Netzes. Das, was man historisch, medientheoretisch so als den Brechtschen Idealradioapparat, wo jeder gleichzeitig Sender und Empfänger ist, definieren könnte. Genau darum geht es sehr, sehr stark auch. Es geht darum, dass bislang zumindest es so war, dass jeder Sender und Empfänger im Internet sein konnte, jeder Verbraucher. Das hat auch sehr, sehr stark zu solchen Sachen geführt, wie der Entwicklung vom klassischen Konsumenten zum Prosumenten, wie man das so schön neudeutsch formuliert. Also genau um diese Geschichten geht es da auch sehr stark damit auch um Chancengleichheit für alle.
Jetzt wollte ich mal am Anfang versuchen zu definieren, was das eigentlich ist, Netzneutralität. Gibt es da eigentlich eine einheitliche Definition? Falk Lücke, fangen wir mal an. Was verstehen Sie unter Netzneutralität? Wie kann man das beschreiben einfach?
Also Netzneutralität zu beschreiben ist natürlich etwas, wo man wirklich sehr viele Tage und Monate mit verbringen kann. Herr Dr. Ufer zum Beispiel schreibt auch sehr gerne Aufsätze zum Thema Netzneutralität, die auch etwas länger sind. Wird sicherlich deswegen auch gleich etwas dazu sagen, aber grundsätzlich könnte man bei Netzneutralität davon sprechen, dass unbesehen des Inhaltes, des Absenders und des Empfängers Daten gleich behandelt werden auf dem Netz. Ob das in der Realität so ist oder nicht, da würde ich sehr gerne jetzt erstmal an Herrn Dr. Ufer übergeben, denn der ist sicherlich derjenige, der da sehr viel zu sagen kann.
Ja, das würde ich gleich auch weiterleiten, denn in dieser Definition, die Falk Lücke angesprochen hat von Netzneutralität, haben ja die Provider eine ganz bestimmte Rolle. Also ich höre da so raus, dass in dieser Definition der Netzneutralität es Empfänger, also Anbieter gibt und es gibt Konsumenten, die dann auch selber wieder anbieten und die Provider stellen einfach die Datenkabel zur Verfügung und schaffen die Bits von A nach B, von B nach C. Wer viele Bits in hoher Geschwindigkeit anbietet, zahlt ein bisschen mehr. Wer weniger Bits in langsamerer Geschwindigkeit anbietet, zahlt ein bisschen weniger. Aber im Prinzip sind die Provider Datentransporteure, die nicht darauf gucken, was sie transportieren, sondern nur die Menge und in welcher Geschwindigkeit. Herr Ufer, ist das ein Bild der Provider, was sie teilen?
Ja, das trifft es im Wesentlichen. Und da wir jetzt noch am Anfang der Diskussion stehen, würde ich vielleicht nochmal die Historie bemühen. Falk Lücke hat da gerade schon so ein bisschen zu ausgeführt. Und um sich klar zu machen, warum wir jetzt gerade in diese Diskussion mit Vollfahrt hineinschlittern, muss man sich vergegenwärtigen, dass das Internet, als es entstanden ist, ist im Prinzip ein Relikt aus den 50er Jahren mit militärischem Ursprung, als man eine militärische Vernetzung der Einsatzzentralen in den USA konzipiert hat und dort ein möglichst einfaches Netz herstellen wollte, das im Falle eines Angriffs oder eines Atomangriffs, was man da alles für Pläne und Vorstellungen damals hatte, recht ausfallsicher gestaltet ist. Also wir reden hier von einer relativ alten Technik, die im Laufe der Jahre immer weiter abgegradet wurde mit Patches, neuen Protokollen. Das war so eine schleichende Evolution, die mehr schlecht als recht vonstatten gegangen ist. Und es ist so ein bisschen wie mit dem geflügelten Wort von der Revolution, die ihre Kinder frisst. Die Revolution, das war das Internet. Die Kinder sind die neuen Anwendungen, die daraus entstanden sind. Also ein Facebook, ein eBay, die ganze Web 2.0-Geschichte, die wir heute so zu schätzen gelernt haben. Und im Prinzip ist es genau andersrum. Also die Kinder fressen die Revolution. Die Kinder, die jetzt in der Welt sind und erst durch das Internet ermöglicht wurden, stellen nun Anforderungen an das Netz, die das Internet in der ursprünglichen Konzeption überhaupt nicht mehr leisten kann. Also so wie das Netz ausgestaltet ist aktuell mit dieser Definition der Netzneutralität, die wir jetzt gerade schon gehört haben und die so eine Art Minimalkonsens ist, auf die sich viele einigen können, mit dieser Definition können viele Dienste, die heute Standard sind, die heute erwartet werden oder die für die Zukunft eingeplant sind, gar nicht mehr erbracht werden.
Beispiel bitte.
IPTV, ja, IPTV, die Telekom hat mit ihrem Angebot 1,5 Millionen Kunden bereits eingesammelt. Voice-over-IP, von vielen sehr geschätzt. Telemedizin, ja, die Übertragung aus dem Operationssaal, wo der Chirurg Ferndiagnose machen kann. Die Telemedizin bei Senioren, wo man vielleicht den Hausarzt, der kilometerweit entfernt ist, mal kurz konsultieren kann über die Webcam. Das sind alles Dienste, die sicher einkategorisiert werden müssen, um deren Übertragung Versorgung sicherzustellen.
Aber das funktioniert doch heute. Warum, wo ist das Problem?
Es funktioniert heute nicht so, wie es öfters laufen sollte. Das heißt, das ist die klassische User Experience, die öfters etwas enttäuschend ist. Der User, der IPTV schaut, der Voice-over-IP nutzt und der einfach nicht die Sprach- oder Videoqualität hat, die er gerne hätte. Das liegt daran, dass wir einen Stau im Netz haben, dass wir eine Überlastung der Netze haben und dass ein geschicktes Netzmanagement, ein Datenmanagement erforderlich ist, um diesen ganzen Datenverkehr, den man sich bei der Konzeption, bei der Ausgangslage des Internets überhaupt nicht vorstellen konnte, weil man keine Idee von diesen Diensten hatte, die dort überhaupt nicht berücksichtigt werden konnten, die aber heute Realität sind und die unsere Perspektive für die Zukunft sind. Jetzt spreche ich für die Provider, aber auch für die Kunden, die das verlangen und die das von der Zukunft erwarten. Also es wird noch viel mehr auf die Netze einprasseln und das muss von einem Netz geschafft werden. Und das kann man in der Konzeption, die Netzneutralität im klassischen oder engen Sinne voraussetzt, nicht mehr leisten.
Das heißt, wenn ich Ihre Argumentation zusammenfasse, es gibt das Internet, das hat bisher auch ganz gut funktioniert. Jetzt aber haben wir so viele Daten durch YouTube, vor allen Dingen Video, dass das Netz, sagen wir mal, wenn jeder alles machen kann, ohne das gemanagt zu haben, es diese Dienste so, wie man sie wünscht, nicht mehr zur Verfügung stellen kann, dass das nicht mehr so läuft. Was folgt für Sie daraus? Was würden die Provider gerne machen, um das Netz am Funktionieren zu halten, so wie Sie sich das vorstellen?
Also es ist nicht einfach so, dass einfach mehr Daten auf das Netz einprasseln und man dann die Kapazität erweitern müsste. Eine Kapazitätserweiterung, die geht sicherlich einher mit dem Schwenk auf Glasfaser, wobei man da einen etwas längeren Zeitpfad voraussetzen muss. Also das wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis man da deutschlandweit, europaweit oder weltweit auf einer Glasfaserstruktur aufsetzen kann. Es geht auch darum, dass das Internet besser strukturiert werden muss. Es gab zu Beginn sicherlich eine Kategorie von Daten, die man alle gleich behandelt durch das Netz schleusen konnte. Jetzt gibt es aber unterschiedliche Kategorien von Diensten. Also es gibt beispielsweise zeitelastische Dienste. Da ist es egal, wie die IP-Pakete beim Empfänger ankommen. Es gibt
Downloads zum Beispiel.
Downloads beispielsweise, E-Mail, FTP-Downloads, wenn ich vom File-Hoster etwas runterlade. Es gibt zeitkritische Dienste wie IPTV oder Voice-over-IP, die Latenzen mit unterschiedlichen Maßstäben nur zulassen.
Also noch zum Erklären, wo die Datenpakete kontinuierlich in einer verlässlichen Geschwindigkeit durchs Netz gehen müssen, damit das Bild ein Bild ist und nicht stottert.
Genau.
So. Falk Lücke und Jan-Philipp Albrecht schütteln hier schon den Köpfe und gestikulieren. Sie haben die Argumentation gehört. Da ist das Internet und viele Dienste sind nach der bisherigen Politik nicht mehr vernünftig anzubieten und deswegen müssen die Provider managen, bestimmte Dienste schneller befördern, bevorteilen, andere können sie ein bisschen zurücksetzen. Ist das eine Sache, die Sie nachvollziehen können?
Also ich muss da nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal auf Herrn Dr. Ufers Argumentation kommen, weil ich die rhetorische Figur eben hervorragend fand. Er sprach erst von den ganzen Web 2.0-Diensten wie zum Beispiel Facebook, die ja so unglaublich Änderungen im Netz erfordern würden, sprach aber im nächsten Moment dann davon, dass es primär IPTV sei, was ein Problem damit hätte, dass das Netz momentan in seiner Struktur relativ dumm ist, also nicht weiß eigentlich, was jetzt wie schnell zu befördern ist und so weiter. Das ist aber ein klassischer Fall. IPTV ist nicht ein Problem in dem Sinne, dass das so wahnsinnig viel genutzt würde von den hintersten Ecken der Welt aus, sondern da waren es natürlich die Provider, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom, die ihr VDSL-Angebot erstmal als Triple-Play-Angebot erst gar nicht ohne IPTV überhaupt angeboten hat. Und da muss man sagen, da kommen wir schon in einen relativ spannenden Bereich, nämlich wer ist hier eigentlich der treibende Player hinter was? Ist es denn tatsächlich so, dass der Kunde nachgefragt hat, dass er jetzt IPTV in der perfekten Qualität bekommt? Oder ist es nicht so, dass die Telekom gerne in diesem Fall in den Markt des Pay-TVs letzten Endes auch einsteigen wollte, dadurch, dass sie jetzt TV über IP anbietet?
Aber ich verstehe das trotzdem noch nicht. Also Herr Ufer hat seine Sache dargelegt. Da ist das Internet. Genau. Es gibt mehr Daten. Es gibt neue Dienste. Einige Dienste, damit sie funktionieren, müssen verlässlich schnell durchgeleitet werden, wie Fernsehen, wie Telefonie über das Internet. Andere E-Mail, da kann die Pakete an der einen oder anderen Stelle auch mal 2, 3, 4, 5 Sekunden warten, bis sie weiter transportiert werden und anderen Datenpaketen Vorfahrt lassen. Ist das Jan-Philipp Albrecht von den Grünen im Europaparlament, ist das eine Argumentation, die Sie im Prinzip nachvollziehen können? Oder wo sehen Sie da eine Gefahr?
Also natürlich kann man das ja nachvollziehen, dass bei neuen Entwicklungen auch zum Teil Umstrukturierungen stattfinden. Aber die Frage ist doch erstmal, wem sozusagen gehört primär der Netzzugang. Und da muss man, wenn man es ganz einfach formuliert, erstmal sagen, also wenn ich das vergleiche, welche Rolle zum Beispiel im Leben der Verbraucherinnen, der Bürgerinnen und Bürger das Internet mittlerweile spielt, da muss man sagen, der reine Internetzugang, also der Zugang zu den Informationen, die vorhanden sind im Internet und zu der Möglichkeit, Daten auszutauschen, der gehört den Verbraucherinnen und Verbrauchern, den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist natürlich dennoch auch Wettbewerb unter den Anbietern im Internet dann geben darf, ist vollkommen verständlich, aber da bitte nur in dem Rahmen, der es zulässt, den Verbraucherinnen und Verbrauchern weiterhin die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden, welche Inhalte sie konsumieren oder, wie es eben gesagt wurde, zu prosumieren, also mit beizutragen.
Ja, aber das widerspricht ja nicht dem, was Herr Ufer gesagt hat.
Das widerspricht dem schon, weil also vergleichen wir es doch mal mit einem anderen Lebensbereich. Das ist immer ein Vergleich, den man bei dem Thema Internet heute schon mit ranziehen muss. Zum Beispiel Wasser. Also der Zugang zum Wasser, also es ist natürlich ein bisschen hochgehängt, so ein bisschen hin zu einem Menschenrecht, ja, aber der Zugang zum Wasser ist etwas, was die Menschen grundsätzlich brauchen. Und es kann ja nicht sein, dass, sage ich mal, die Wasseranbieter, also vielleicht die Stadtwerke, sich eben entscheiden, gemeinsam mit denjenigen, die viel Wasser verbrauchen oder die eben vielleicht Mineralwasser in Flaschen anbieten, Verträge zu machen, die dann dazu führen, dass der Zugang zum Wasser für den Normalbürger, für die Normalverbraucherin verändert wird. Dass er zum Beispiel teurer wird in bestimmten Situationen, dass er vielleicht in eine andere Richtung gelenkt wird, als es für uns im normalen Leben notwendig ist. Und das ist die Debatte, die wir hier beim Thema Netzneutralität auch diskutieren
müssen. Herr Ufer, Sie können da gleich darauf antworten. Ich würde nur noch gerne mal nachfragen, angenommen, das, was Herr Ufer geschildert hat, ist ja zum Teil schon heute Realität, aber wird sozusagen zum Konsens weltweit gesetzlich meinetwegen geregelt. Welche Nachteile und Gefahren wären aus Ihrer Sicht, Philipp Albrecht, damit verbunden?
Also ich glaube einfach, dass der große Nachteil, den wir erleben können, falls es in diese Richtung weiterhin geht, sein wird, dass wir einen Verlust an Möglichkeiten und Chancen haben, dass die Bürgerinnen und Bürger mit dem Internet einen offenen Austausch von Informationen weiterhin haben werden und zum Beispiel nicht mehr ohne weiteres eigene Blogs betreiben können, die auch genauso gelesen werden können, aber auch zum Beispiel, wenn es um Datenmengen geht, eigene Videoblogs zum Beispiel, die würden dann zum Beispiel nur noch stotternd funktionieren, außer ich habe vielleicht irgendwie einen prioritären Zugang für viel Geld bei der Telekom gemietet und das geht für mich dann schon wieder in die Richtung vom Fernsehen, ja, also nur wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, ins Amateurfernsehen einzusteigen oder gerade irgendwie Journalist werde im Fernsehen, dann habe ich die Möglichkeit, etwas auszutauschen. Das ist meines Erachtens ein Riesenverlust an Chancen und das wäre für das Internet eigentlich, so wie es war, das Ende.
Herr Ufer, Sie sind gleich dran. Falk Lücke wollte noch eine Sache einbedenken.
Genau, eine ganz kleine Sache, die geht aber auch direkt an Herrn Dr. Ufer in Köln. Die Frage ist eigentlich letzten Endes, wer entscheidet eigentlich, was hier prioritär behandelt wird? Ist es denn so, dass wenn die Tagesschau im Stream um 8 zur Verfügung steht, dass dann alle E-Mails warten sollten? Gibt es da irgendeine Rechtfertigung für oder gibt es die nicht? Und da ist wirklich jetzt die Frage an Herrn Dr. Ufer, nach welchen Kriterien wollen Sie denn gerne bitte entscheiden, welche Daten prioritär bevorzugt durchgeleitet werden und welche nicht?
Herr Dr. Ufer, Sie sind dran.
Ja, ich glaube, ein grundsätzliches Dilemma an dieser Diskussion ist, dass die Provider mal sehr schnell in einer Rechtfertigungsdebatte sind. Das heißt, sie müssen sich dagegen verteidigen, dass ihnen unterstellt wird, sie sind die Türsteher-Mafia zum Internet. Das war eine Schlagzeile, die ich gelesen habe. Sie wollen Eintrittsgeld für das Internet verlangen. Das hat alles immer einen sehr negativen Beigeschmack. Und Fakt ist, wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, es gab solche Experimente in der Vergangenheit. Ich will nur an AOL erinnern, die so ein geschlossenes Ökosystem entwerfen wollten, wo man die eigenen Dienste halt dem Kunden prioritär oder ausschließlich anbietet. Das sind alles Experimente, die daneben gegangen sind, die gescheitert sind, genau. Was verdeutlicht, dass der Kunde der Nutzer die Wahlfreiheit des Internet, die unendlichen Möglichkeiten, die sich aus dem Netz ergeben, haben will. Das ist ein Fakt und an diesem Fakt kommt kein Anbieter vorbei. Also der Versuch, dem Kunden Teile des Netzes vorzuenthalten, weil man vielleicht Vereinbarungen mit Anbietern geschlossen hat, weil man andere Dienste diskriminieren möchte, das geht an der Realität vorbei. Das wird kein Kunde mitmachen. Und jetzt kommt vielleicht der Vergleich zu der Wasserwirtschaft, der eben gezogen wurde, der nicht trägt. Bei der Wasserwirtschaft hat man keine Alternative. Wir haben aber im Telekommunikationsbereich, im Access-Bereich einen sehr, sehr harten Wettbewerb, ja, mit Anbietervielfalt und der Möglichkeit, den Anbieter zu wechseln. Hier ist ein sehr, sehr starker Preis- und Leistungswettbewerb, der in dieser Branche wütet. Das könnte sich kein Anbieter leisten, hier gegenüber dem anderen Dienste auszuschließen, nur vielleicht um ein kommerzielles Agreement durchzuziehen. Das ging einfach an der Kundenzufriedenheit vorbei und das zeigt sich ja auch in den Fällen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Ich erinnere nur an Skype oder Torrentdrosselungen, die von Anbietern vorgenommen wurden, die dann über Kundenforen und Blogs dann an die Öffentlichkeit gekommen sind. Das hat unheimlich negative Publicity erzeugt und meistens und nach meinem Wissen in allen Fällen sind die Anbieter sehr schnell eingelenkt. Beispiel Skype, da gab es kein förmliches Verfahren oder ein Gerichtsverfahren oder was auch immer, wo dann dieses Vorgehen der Mobilfunknetzbetreiber, die Voice over IP in ihren Tarifen unterbunden haben, wo das dann eröffnet wurde. Da gab es ein Schreiben von der Bundesnetzagentur, die angefragt hat und schwupps wurden die Tarife entsprechend umstrukturiert bzw. transparent gestaltet und transparent ist ein Stichwort, auf das wir jetzt in der weiteren Diskussion unbedingt noch eingehen sollten. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Provider haben die Kundenzufriedenheit und die Kundenwohlfahrt im Kopf. Das muss einfach sein, um sich im Wettbewerb zu platzieren. Deswegen kann es kein Interesse geben, Dienste auszusperren und den Status quo, den wir aktuell haben, also den Zugang zu diesem World Wide Web, zu verengen.
Ich fasse das nochmal eben kurz zusammen. Also die Befürchtung ist, und das hat es ja heute zum Teil auch schon gegeben, dass einige Anbieter, also beispielsweise, Sie haben es erwähnt, Mobilfunkanbieter, Dienste verbieten, ausschließen. Also, ich habe ein Telefon mit Internetzugang. Technisch wäre es überhaupt kein Problem, darüber Daten, Voice over IP zu machen, günstig mit meinem Datentarif abgeglichen. Viele Mobilfunkanbieter haben gesagt, VoIP über unsere Mobilfunknetz machen wir nicht, weil wir teure GSM-Telefonate verkaufen wollen. Anderes Beispiel wäre, ein Festnetzprovider bietet Internetfernsehen an, verkauft das für extra Geld und bremst, sagen wir mal, alternative Fernsehangebote wie YouTube oder von freien Blogs oder von freien Fernsehproduzenten aus. Das sind so ganz klassische Beispiele, glaube ich, wo wir uns alle einig sind, da ist die Netzneutralität zumindest verletzt. Dieses Wettbewerbsargument ist ja ein ganz zentrales in dieser ganzen Argumentation, wie Herr Ufer sagt. Hier, in Amerika ist es noch weniger der Fall, aber hier in Deutschland haben wir vier große Mobilfunkanbieter. Wir haben zumindest in den Städten sehr großen Wettbewerb, was der Zugang zum Festnetzinternet angeht. Da kann man doch sagen, Falk Lücke, ja, der eine Mobilfunkanbieter lässt mich nicht VoIP machen über mein Handy, dann gehe ich zum anderen. Der eine Festnetzanbieter bremst YouTube ein bisschen aus, weil er mir sein Fernsehen verkaufen will, dann gehe ich zum anderen. Was ist davon zu halten?
Also wenn Wettbewerb überhaupt funktionieren soll, dann muss tatsächlich erstmal Transparenz her. Und ganz ehrlich, viele der Provider haben nicht ursprünglich gesagt, dass sie kein Voice-over-IP auf ihren Leitungen zulassen. Sie haben es schlicht und einfach geblockt. Später ging es dann dazu über, dass man gegen eine Extragebühr Voice-over-IP nutzen darf auf seinem mobilen Endgerät oder über den mobilen Internetzugang. Das ist definitiv zwar schon mal besser, aber es ist immer noch nicht Internet, was dort verkauft wird. Herr Ufer sprach es eben an. Solche Geschichten wie AOL, CompuServe und wie sie alle historisch hießen, sind alle deswegen gestorben, weil sie zwar Online-Dienste waren, aber kein Internet im eigentlichen Sinne. Und genau da müssen wir beim mobilen Internet auf jeden Fall auch davon reden. Das mobile Internet hat sicherlich seine speziellen Probleme. Dadurch, dass es relativ schmalbandig nach wie vor ist, da ist auch nicht Lichtwelle oder Kupfer die Frage. Da ist halt die Frage, ob ich überhaupt einen UMTS-Zugang in voller Bandbreite irgendwo bekomme. Also da geht es um eine etwas andere technische Diskussion an der Stelle. Aber inhaltlich ist es trotzdem die gleiche. Die Frage ist, wird mir dort tatsächlich Internet verkauft oder wird mir dort irgendetwas anderes verkauft, was eigentlich ein minderwertiges Produkt ist im Vergleich zu dem, was ich eigentlich als Internet möchte.
Ja, aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, okay, zumindest im mobilen Internet ist diese Argumentation der Provider stichhaltiger. Wir haben hier eine besondere Netzinfrastruktur. Wir können hier nicht einfach ohne Ende Bandbreite zur Verfügung stellen, indem wir ein paar Glasfaserkabel legen, sondern das hängt immer davon ab, wie viele Leute sind in dieser Funkzelle, wie bewegen die sich und so. Da gibt es dieses Argument der Provider, wir müssen mit der Bandbreite, die wir haben, die müssen wir irgendwie managen und das geht nur, wenn wir Dienste vorziehen. Wer dieses Argument, wenn man sagt, okay, es gibt vier Mobilfunkanbieter und die sagen genau, wir managen unser Netz. Hier darfst du VoIP, hier darfst du kein VoIP, hier darfst du Videostream, hier darfst du nicht Videostream. Wenn sie das transparent machen würden, für alle Verbraucher nachvollziehbar, wäre das dann für sie okay?
Also ich würde erst gerne nochmal auf einen Punkt davon eingehen. Ehrlich gesagt, ich teste das immer sehr gerne aus mit dem Videostream im mobilen Internet. Ehrlich gesagt, das macht nach wie vor überhaupt gar keinen Spaß. Das funktioniert so gut wie überhaupt nicht. Und zwar mitten in Berlin. Egal bei welchem Provider eigentlich. Aber das erstmal so am Rande. Denn letzten Endes, klar, es geht erstmal darum, dass dort überhaupt Transparenz geschaffen wird, sowohl bei den Festnetzprovidern als auch bei den Mobilfunkprovidern. Es muss klar sein, wer macht eigentlich was. Und ich zweifle auch, aber da kann er mich sicher gerne korrigieren, dass Herr Dr. Ufer eigentlich wirklich weiß, was die Provider selber gerade so tun. Häufig wissen es nämlich nicht mal die Unternehmensvorstände, sondern das macht irgendein Admin an irgendeiner Stelle, weil er gerade Lust drauf hat, das so zu machen, weil ihm ansonsten sein Netzwerk gerade um die Ohren fliegt. Und da kommen wir an den ganz großen Punkt. Das ist vollkommen intransparent, was dort eigentlich passiert, ob dort etwas passiert. Wir wissen es nicht. Und es gibt noch nicht mal Berichterstattungspflichten gegenüber der Regulierungsbehörde. Das heißt, da wäre der allererste Minimalschritt, tatsächlich so etwas mal einzuführen, Berichtspflichten gegenüber der Bundesnetzagentur, damit überhaupt einmal klar im Raum steht, wer momentan was macht und mit welcher Begründung. Denn ansonsten kann man eigentlich tatsächlich, und da muss ich Herrn Ufer leider wirklich ein bisschen das Ganze zurückschieben, denn man kann ansonsten nicht davon ausgehen, dass die Provider ausschließlich zum Wohle ihrer Kunden agieren. Das wäre zwar sehr schön, in der Vergangenheit haben wir da häufiger unsere Zweifel dran gehabt als Verbraucherzentrale Bundesverband, war leider nicht immer so, geht den meisten Firmen allerdings auch so, dass sie nicht immer zum Wohle der Kunden arbeiten. Und da muss man sagen, ja, da sind die Provider am Zug, die müssen jetzt tatsächlich offenlegen, was passiert, detailliert offenlegen, was passiert und das eigentlich gegenüber der Regulierungsbehörde.
Herr Ufer, Sie sind da direkt angesprochen. Werden die Provider standardisiert für alle Verbraucher transparent, nachvollziehbar, demnächst darlegen, welche Dienste sie wie bevorzugen und benachteiligen?
Also die ganze Diskussion ist ja auch eine um die Frage, was gesetzgeberisch nun in dieser Richtung getan werden muss. Und es sind schon diverse Schritte eingeleitet worden. Wir haben das Telekom-Paket, wo Netzneutralität im Zusammenhang mit Transparenzvorgaben erwähnt wird. Wir haben den Koalitionsvertrag, der sich da sehr dünn zu äußert. Und wir haben jetzt die Möglichkeit bei der Umsetzung des Telekom-Pakets in das TKG, was gerade novelliert wird.
Also das Telekommunikationsgesetz.
Das Telekommunikationsgesetz, genau. Also der Ordnungsrahmen für die Telekommunikationsbranche, die durch die Bundesnetzagentur beaufsichtigt wird, in der dieser Behörde Möglichkeiten eingeräumt werden sollen, bei einer Verletzung der Netzneutralität tätig zu werden, beziehungsweise sogenannte Mindestqualitäten festzulegen, die allerdings nicht obligatorisch sind. Also es geht um einen Handlungsspielraum, einen erweiterten Handlungsspielraum für die Behörde, der zukünftig geschaffen werden soll. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Wir haben momentan durch diese Diskussion, das ist ein positiver Effekt, ein Dank, der in diese Diskussion geht, eine ungeheure Aufmerksamkeit erreicht. Das Thema Netzneutralität wird überall thematisiert. Wir haben die Enquete-Kommission des Bundestags, die gerade eingesetzt ist, die in einer Arbeitsgruppe sich mit dem Schwerpunkt Netzneutralität auseinandersetzt. Wir haben die Diskussion auf europäischer Ebene. Die ganzen europäischen Regulierungsbehörden haben Konsultationen gestartet. Die Kommission hat eine Konsultation europaweit ausgeschrieben, die bis Ende September noch läuft, wo Fragen der Netzneutralität diskutiert werden sollen. Also die Wahrnehmung ist da und im Mittelpunkt steht nach meiner Auffassung das Thema Transparenz. Und ich kann...
Aber warum machen Sie das nicht einfach transparent? Warum gehen die Provider nicht hin und sagen, hier ist ein standardisiertes Formular, das kann jeder auf der Webseite eines jeden Providers anklicken und da steht drauf, wir machen A, B, C, D, E, F, G, das kriegst du schnell, das kriegst du langsam, das kriegst du gar nicht und dann, wenn du das nicht willst, kannst du dein 2-Jahres-Vertragsbindungsfrist vorfristig kündigen und wechseln.
Ich glaube, das ist der Effekt aus dieser Diskussion und ein Großteil dieses Weges sind die Provider bereits gegangen. Also wenn Sie sich heute um einen Tarif wenn Sie sich heute um einen Tarif bemühen und die Tarifübersichten bei den Providern sehen, dann haben Sie unterschiedliche Leistungsmerkmale.
Ja, wir reden
im Kleingedruckten oder bei den unterschiedlichen Kategorien, die mit einem Tarif verbunden sind. Ja, also ich denke, das ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass ein Großteil der Nutzer von dieser Debatte gar nicht erfasst werden, weil sie beispielsweise von einem inklusiv Datenvolumen oder so, weil sie da an diese Grenze gar nicht stoßen, also von daher gar nicht diese Feinheiten erleben. Wenn man bei einem Mobilfunktarif, bei einem Datentarif eine Inklusivvolumen von 1 Gigabyte angibt, dann ist das sicherlich bei Vertragsunterzeichnungen zu finden. Das ist also nichts, was der Provider verheimlicht. 90% der Kunden werden diese Grenze nicht erreichen und deswegen dieses Problem nicht haben.
Aber sie dürfen zum Beispiel häufig dann auch nicht ihr Mobiltelefon mit ihrem Notebook verbinden, obwohl es eigentlich egal ist, mit welchem Gerät sie diese 1 Gigabyte verbrauchen, ob mit ihrem Handy oder mit ihrem Notebook. Und das erfahren viele dann erst, wenn sie das Handy haben und den Vertrag.
Ja, ich denke, dass es unterschiedliche Tarifmodelle gibt, die dieses Nutzerverhalten entsprechend dann abarbeiten. Also wer wenig surft, wer mit seinem Endgerät unterwegs ist, der kann einen Tarif wählen, der entsprechend zugeschnitten ist. Wer das Handy als Modem benutzen möchte oder wer eine UMTS-Karte...
Es ist doch vollkommen egal, von welchem Endgerät aus ich ein Gigabyte Volumen verbrate, ob ich das vom Mobiltelefon aus mache oder vom Laptop aus. Das kann Ihnen doch eigentlich nun wirklich egal
sein. Das ist ein Punkt, der unter dem Stichwort Technologieneutralität oder Endgeräteneutralität demnächst sicherlich dann nochmal aufgegriffen werden wird. Aber nochmal ein weiterer Aspekt, der häufig in dieser Diskussion verloren geht. Andererseits hat der Kunde natürlich auch die Erwartungshaltung, sein iPhone oder sein BlackBerry neuestes Modell subventioniert für einen oder wenige Euros zu erstehen. Und dass solche Kalkulationen natürlich bei den Tarifen mit eingerechnet werden müssen, dass also der Netzbetreiber diese Investition in den Kunden auch irgendwie zurückverdienen muss mit entsprechenden Verbindungsgebühren, das wird häufig vergessen. Der Kunde hat diese Erwartungshaltung, das Handy gibt's dazu, auch wenn es ein 500-600-Euro-Gerät ist, das schenkt mir der Provider quasi bei Vertragsabschluss mit in die Hände. Und dann möchte ich am liebsten noch alles umsonst haben, was es im Internet zu surfen gibt.
Wir haben jetzt hier knapp oder gut die Hälfte rum. Ich würde gerne noch mal eben so eine Art Zwischenfazit machen und dann nochmal weitersehen. Also wir haben jetzt hier die beiden Interessen. Das sind einerseits die Verbraucher, die sagen, wir zahlen für unseren Internetzugang und damit wollen wir eigentlich alles, was es da gibt, nutzen können. Ob es neue Dienste sind oder ob man telefonieren kann. Wir wollen das auch mit jedem Gerät nutzen können, was es da so im Internet gibt, wenn wir für dieses Gerät einen Internetzugang gekauft haben. Auf der anderen Seite sind die Anbieter, die Daten zu den Kunden hinbringen, die sagen, ihr wollt immer mehr Daten haben, die Daten sind immer größer, wir müssen dafür bezahlen, dass wir diese Netze ausbauen und deswegen hätten wir gerne dafür Geld und deswegen würden wir auch nicht gerne jedes Datenpaket gleich behandeln, sondern es gibt Daten, die uns viel Geld, viel Bandbreite kosten, Video, und es gibt Daten, die nicht so viel Bandbreite kosten, E-Mail, und die werden wir gerne unterschiedlich bepreisen. So, das ist sozusagen unser Einnahmemodell, um diese Kosten, die wir da haben, zu decken. Das, sagen wir mal so, gleichzeitig steht, glaube ich, auch hier die Runde ein, Jan-Philipp Albrecht und Falk Lücke, das scheint auch was zu sein, was sie im Prinzip nachvollziehen können, oder? Dass es da seitens der Provider irgendein, vielleicht auch gesetzlich geregelt und transparent, aber doch irgendein Recht geben muss, ihre Netze zu managen, um sie am Leben zu erhalten, oder? Jan-Philipp Albrecht von den Grünen?
Absolut, also und ich sag's nochmal, also natürlich habe ich vollstes Verständnis dafür, dass Unternehmen auch neue Unternehmenskonzepte entwickeln und im Wettbewerb miteinander stehen. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, Herr Dr. Ufer ist in Köln schon ein bisschen eher auf der Gamescon, weil es geht hier nicht darum, sage ich mal, wie Computerspiele gestaltet werden, damit sie dem Verbraucher gefallen, sondern es geht um eigentlich um öffentliche Daseinsvorsorge. Und das ist schon mit dem Internet und dem Zugang zu den Informationen im Internet nicht so, dass man da einfach alles so gestalten kann zwischen, sage ich mal, den einzelnen Verbraucher und Unternehmen, wie man will, sondern da gibt es auch Interessen, gesellschaftliche Interessen, die übrigens auch politisch diskutiert werden müssen, die mit auf den Tisch kommen. Und um vielleicht...
Was heißt denn das konkret?
Ja, also, um neben dem Wasserbeispiel, das ich weiterhin für richtig halte, weil...
Ich finde ja so Analogien zu analogen Geschichten immer so ein bisschen schwierig, aber mal sagen Sie mal ein Beispiel.
Ich sage nochmal ein weiteres Beispiel, wo ich so sehe, zum Beispiel wie, wenn ich einen Brief verschicke, also nehmen wir ein anderes Netz, ja, Postnetz. Wenn ich einen Brief verschicke, dann kann ich mehr zahlen, damit der schneller ankommt. Aber das führt nicht dazu, dass alle anderen Briefe von den anderen Leuten, die Briefe verschicken, langsamer ankommen. Und das wäre auch meines Erachtens völlig falsch, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass prioritäre Angebote dazu führen, dass die Grundversorgung eingeschränkt wird.
Und aber das will doch keiner. Das will keiner. Ich meine, ich kann meinen Kunden nicht zufriedenstellen, wenn ich ihm ein IPTV-Signal unterbrechungsfrei biete oder VoIP in einer analogen Qualität zum Festnetz bereitstelle, gleichzeitig aber plötzlich in diesem Moment seine E-Mails verzögert ankommen. Das wird kein Kunde akzeptieren. Er ist auf der einen Seite froh, dass das endlich klappt, und auf der anderen Seite zieht er ein langes Gesicht, weil seine E-Mails nicht mehr zügig ankommen. Das möchte doch kein Anbieter seinen Kunden zumuten. Also
aber das ist doch
und deswegen, den Status quo, den wir jetzt haben, der soll natürlich aufrechterhalten werden. Es soll mit keiner Diskriminierung, mit keiner Einschränkung beim Angebot verbunden sein. Das kann sich kein Provider erlauben. Das ist nicht im Interesse der Provider.
Sondern?
Eine Erweiterung des Angebots, eine Qualitätssicherung, zusätzliche neue Angebote und damit reagieren können auf die Anforderungen des Kunden, der einfach neue Dienste erwartet.
Mal ein Beispiel bitte.
Ja, das, die Beispiele hatte ich ja eben schon angesprochen. Also das, was der Kunde liebgewonnen hat, dass er chatten kann, dass er bloggen kann, dass er E-Mails transportieren kann in der gewohnten Qualität, da kann man ja keinen Rückschritt mehr wagen. Da kann man keine technische Konfiguration ins Netz einbauen, dass das verlangsamt oder beeinträchtigt wird. Das will auch keiner. Das wäre nicht im Sinne des Erfinders. Aber gleichzeitig sollen die neuen Dienste, die entstanden sind, ja, und ich bleibe dabei, dass Web 2.0 die neuen Dienste sind, auch wenn sie nicht bandbreitenintensiv sind, aber in einer Kombination aus Diensten, sprich Facebook mit eingebetteten Video Streams etc., dann haben wir doch wieder ein Bandbreitenproblem. Diese ganzen neuen Dienste, die sollen so erbracht werden können, dass der Kunde eine zufriedenstellende Nutzererfahrung hat. Kein Ruckeln beim Video anschauen. Und dann gibt es natürlich noch kritische Anwendungen. Die habe ich zu Anfang auch schon gebracht. Ja, Telemedizin, der Notruf. Der Notruf ist seit Beginn des Internets, des Festnetzes priorisiert, damit dieser durchgestellt werden kann.
Aber es geht jetzt hier nicht um den Notruf.
Der Notruf, der existiert klassischerweise. Wir haben eine Priorisierung im klassischen Telefonnetz für sogenannte Notfallleitungen. Das existiert zum Beispiel fürs THW, für die Feuerwehr, für die Polizei.
Ja,
das existiert, aber das ist nicht im Internet. Das ist das klassische Telefonnetz. Und da muss man sagen, Sie haben gerade das Beispiel mit der Telemedizin gebracht. Mhm. Jetzt muss ich mich aber schon fragen, also telemedizinische Anwendungen über IP zu veranstalten. Und dann kommt vielleicht dann tatsächlich bei einem der großen Peerings, kommt es dann zum Konflikt zwischen der Videoleitung des einen und der Videoleitung des anderen. Auf dem einen läuft gerade die neue Folge Deutschland sucht den Superstar und auf der anderen läuft die telemedizinische Anwendung. Und dann kommen sie in einen Priorisierungskonflikt. Würden Sie ernsthaft Menschen erzählen wollen, dass die telemedizinische Anwendung, die am besten wirklich gesundheitskritisch sind, wie zum Beispiel die gerne von der Telekom angeführte offene Herz-OP mit einem Assistenzarzt, der in einem anderen Ort sitzt, würden Sie das ernsthaft über IP durchführen wollen? Oder reden wir nicht tatsächlich an dieser Stelle eher davon, dass Sie gerne zusätzliche alternative Netze einführen wollen?
Das wird zum Teil für IPTV auch schon so realisiert. Aber wenn ich einen qualitätsgesicherten IPTV über das IP-Netz transportieren kann, ja, wo ich also die Garantie habe, dass über eine Header-Funktion diese IP-Pakete priorisiert durchgeleitet werden, warum nicht? Dann habe ich ja die Garantie. Aber ein anderes Beispiel, was das vielleicht nochmal ganz, ganz augenscheinlich darstellen kann. Wir haben alle noch die Fälle vor Augen, als Tiefseekabel durchgebaggert wurden, weil auch vielleicht mal Kupfer gerade sehr begehrt war und das dann von irgendwelchen Piraten aus dem Netz gezogen wurde oder warum auch immer, weil gerade vielleicht ein Anker da durchgeschleust wurde. Das war in Asien der Fall, das war im Mittelmeer der Fall, als Ägypten abgeschnitten war. Da gibt es immer ein sehr augenscheinliches Beispiel. Plötzlich war die Internetanbindung in Ägypten um 50% reduziert und dort konnte man gut ablesen, dass durch Peer-to-Peer, das wird auch in Ägypten gemacht, also die berüchtigten Downloads aus Tauschbörsen, sehr viel illegaler Anteil, dass dadurch ein Großteil essentieller, wichtiger Anwendungen gestört, unterbunden waren. Also da gibt es die Rechnung, der Download eines Films, der in der Regel komprimiert 700 MB beträgt, hat zu dieser Zeit 100.000 Kreditkartenüberweisungen unmöglich gemacht. Das ist ein Fall, was entstehen kann, wenn man IP-Pakete nicht priorisiert bzw. kategorisiert, sondern alle gleich behandelt.
Ich würde gerne auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Wenn man davon ausgeht, dass es irgendeine Art von Priorisierung von Datenpaketen gibt, das bedeutet immer, dass die Anbieter auch in diese Datenpakete reingucken müssen.
Nein. Auf keinen Fall.
Denn anders wissen Sie nicht, ob Sie ein E-Mail-Paket haben oder ein Videopaket oder ein Telemedizin-Paket.
Nein, das muss man sich etwas anderes vorstellen. Also ein IP-Paket besteht aus einem Datenrumpf, will ich ihn jetzt mal nennen, plastisch, damit man es sich vorstellen kann, und einem Header, wo man eine Kategorie von Daten vermerken kann. Das ist der Header, kann man sich wie eine kleine Fahne vorstellen, die oben auf diesem Datenpaket drauf steht. Im Fachjargon wird es auch Flag genannt, also ein Datenpaket wird geflaggt und an den Netzknoten Punkten wird nur dieser Header ausgelesen, um eine Kategorie zu finden, wo man dieses Datenpaket einsortieren kann. Also das könnten beispielsweise 3-4 Kategorien sein oder mehr, wo man sagt, das ist ein elastischer Dienst, der in der Prioritätsliste nach hinten wandern kann, oder das ist ein zeitkritischer Dienst, der in der Priorität nach oben wandern muss. Und das wird allein an dieser Header-Funktion ausgemacht. Es wird nicht in das Datenpaket reingeschaut. Das ist ja dieser datenschutzrechtliche Aspekt, wo viele Verbraucher große Sorge vorhaben, dass die Provider zukünftig die E-Mails mitlesen. Das ist Nonsens.
Falk Lücke hebt nochmal die Hand.
Ja, genau. Denn da reden wir tatsächlich jetzt von der Frage, wie wird sich das Netz in Zukunft gestalten? Denn das ist IPv6, von dem Herr Dr. Ufer redet, nicht IPv4. In IPv6 sind im Standard, also in dem Format, wie eigentlich IP-Pakete von A nach B transportiert werden sollen. Also die klassische Version ist IPv4. IPv6 ist das, was seit 10 Jahren mehr oder weniger im Kommen ist und momentan eigentlich primär im mobilen Bereich, wenn überhaupt, Anwendung findet.
Also sozusagen das Adressierungssystem.
Das Adressierungssystem
für die Datenpakete.
Genau. Also wo noch zusätzliche Informationen gegenüber IPv4 auch an einem einzelnen Datenpaket, nämlich im Header, wie Herr Dr. Ufer das ja eben auch schon korrekt beschrieben hat, enthalten sind. Aber da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele verschiedene Klassen und da sind Sie auch nicht frei da drin, das zu gestalten, Herr Dr. Ufer. Also insofern kommen wir nämlich doch schon auch spätestens an dem Punkt, wenn wir uns überhaupt auf diese Diskussion einlassen wollen. Man könnte auf diese Markierung nämlich auch einfach verzichten und alles wieder gleich behandeln. Aber gut, wenn man sich darauf einlassen wollte, dann kämen wir an das Problem, dass sie nämlich gar nicht so viele verschiedene Klassen haben und letzten Endes sehr schnell wieder kollidierende Pakete haben. Und letzten Endes, wir können uns, glaube ich, einig sein, dass das erste Protokoll, was als allererstes die höchste Priorisierung in seinen Paketen standardmäßig einstellen wird, vermutlich BitTorrent sein wird.
So, ich möchte nochmal, da wir ja auch so langsam ein bisschen uns dem Ende der Sendung nähern, aber was mir noch nicht so ganz klar ist, also das Problem der Provider ist dargelegt, das Bedürfnis der Provider, darauf zu reagieren auch, nämlich Daten zu priorisieren und dafür extra Geld zu verlangen. Falk Albrecht und Falk Lücke haben damit eher ein Problem, weil sie sozusagen den freien Zugang, den freien Meinungs- und Datenaustausch, die Gleichberechtigung aller Internetnutzer gefährdet sehen. Ich vermute mal, ich unterstelle mal, dass alle Seiten gerne eine gesetzliche Regelung dieser Netzneutralität hätten, um verbindliche Regeln festzuschreiben, die für alle gelten. Davon würde ich jetzt mal ausgehen, das finden die Provider gut, weil dann die Transparenzregeln nämlich für alle gelten und nicht nur für einen und so. Jan-Philipp Albrecht, Sie befassen sich ja jetzt als Parlamentarier mit diesen gesetzlichen Sachen. Was ist denn da Stand? Also man hat ja auch das Problem, die USA machen jetzt mit Google und Verizon und der Kontrolle der lokalen Kontrollbehörde versuchen ein Gesetz auszubaldowern. Die Franzosen machen das. Wir Deutschen haben dieses schon erwähnte Telekommunikationsgesetz. Die EU hat dieses Telekom-Paket vor einiger Zeit verabschiedet, wo auch Netzneutralität irgendwie behandelt wird. Wie ist denn das überhaupt gesetzlich zu regeln, dieses weltweite Netz und dieses einheitliche Standard für Netzneutralität?
Naja, es gibt ja auf EU-Ebene durch das Telekom-Paket auch eine Richtlinie, die eben Netzneutralität gewährleisten soll, letztes Jahr verabschiedet wurde, sich aber hauptsächlich, wie auch Herr Dr. Ufer schon gesagt hat, vor allen Dingen eben auf die Verletzung der Netzneutralität durch die Unternehmen, also gerade vor allen Dingen Wettbewerbsregulierung konzentriert. Und das heißt darauf, dass wenn eben zum Beispiel verschiedene Diensteanbieter unterschiedlich behandelt werden bei dem Zugang, dass dann eben durch die Regulierungsbehörden auf nationaler Ebene das gerügt werden kann.
Also mal ein Beispiel, mal konkret, was?
Ein Beispiel, wenn zum Beispiel eben das, was wir eben schon gehört haben, Voice-over-IP-Zugang von einem Unternehmen nicht gleichwertig angeboten wird, dann kann die deutsche Regulierungsagentur, also Bundesnetzagentur, eben da das rügen. Das Problem ist bei dieser Regelung im Telekom-Paket, dass es eben nicht nur um Wettbewerb gehen kann bei Netzneutralität. Und ich glaube, das müssen wir heute wieder etwas breiter debattieren. Es geht eben auch darum, wie soll das Netz noch zur Verfügung stehen und welche Priorität hat das Netz in unserem allgemeinen Lebensumfeld abseits von Wettbewerb.
Ja, aber was folgt denn allein daraus? Also wenn Sie sagen, das ist so eine Art Grundrecht, ja, gibt es dann soll es ein Grundrecht auf Internetanschluss geben und soll der subventioniert werden vom Staat?
Das geht ja jetzt noch viel weiter, als ich das bisher gesagt habe, weil es geht grundsätzlich erstmal darum, dass es Regeln gibt, dass es reguliert wird und in welchem Ausmaß Anbieter, Provider gemeinsam mit Netzanbietern, gemeinsam mit Diensteanbietern Verträge schließen können, die dann Einfluss haben auf den Zugang der Bürgerinnen und Bürger und Verbraucherinnen und Verbraucher in das Netz.
Und was ist da Ihre Vorstellung? Wie soll sowas aussehen? Was sind da so ein, zwei, drei Kernregeln?
Also ich glaube, die Kernregeln Frage, die hier zur Debatte steht, ist grundsätzlich das, was Herr Lüke am Anfang als Definition für Netzneutralität genannt hat, nämlich, dass es eben grundsätzlich keine Unterscheidung zwischen den Informationen geben darf und dass es eine Grundversorgung geben muss, so wie ich es eben auch beim Beispiel der Post formuliert habe, eine Grundversorgung geben muss, die das den Wert und den Grundgedanken des Internets weiterhin sicherstellt.
Ja, aber das zum Beispiel sagt ja auch die Telekom, die redet von einem Basis-Internet.
Das Problem ist nur, wenn das Basis-Internet eben dann überhaupt nicht mehr dem entspricht, was wir bisher als Internet kennen, sondern dem, sage ich mal, wo entschieden wird, was die Basis ist. Und das ist meines Erachtens nicht das, was wir als Bürgerinnen und Bürger, was wir als Verbraucherinnen im Internet erwarten.
Und wo würden Sie den Providern zugestehen, Dienste auszubremsen, zu priorisieren, extra zu bepreisen, wie das immer heißt?
Na, wie gesagt, also ich bin der Meinung, dass es durchaus möglich sein muss, dass auch Diensteanbieter dem Verbraucher Angebote machen, die aufgesattelt werden auf das, was bisher besteht und zusätzlich auf das, was sie haben, noch Zusatzangebote machen können.
Zum Beispiel, dass Telekom macht HD-Bundesliga-Fernsehen.
Genau, man kann zum Beispiel zusätzlich eben was dazu kaufen, an Inhalten vor allen Dingen. Ja, aber es muss eben getrennt sein von der Bereitstellung der Netze. Und das ist genauso wie bei der Bahn, wie bei beim Wasser, wie bei anderen Daseinsvorsorge, Gütern. Ich muss das Netz anders behandeln als die Inhalte in diesem Netz. Und dass eine Basisversorgung des Netzes gewährleistet werden muss und dass es da eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gibt, die politisch geregelt werden muss, ist für mich offensichtlich.
Herr Ufer, also diese Vorstellung ist da, alle Daten gleich behandeln, nur die priorisieren, die halt so Zusatzdienste sind, wie zum Beispiel Fernsehen. Ist das was, womit Sie sich anfreunden können?
Also ich hatte jetzt gerade ein zufriedenes Lächeln im Gesicht, weil wir da offensichtlich überhaupt nicht auseinander sind. Dass man das bestehende Internet dem Nutzer gegenüber einschränkt oder ihm etwas vorenthält, diskriminiert, das will keiner. Ich denke, da haben wir einen gesellschaftlichen Konsens und den haben wir auch unter Einschluss der Provider, die eine solche Entwicklung überhaupt nicht wollen. Darüber hinaus aber das Netz besser managen, um Datenstau oder einen Zusammenbruch des Netzes zu vermeiden, Dienste zu kategorisieren, um halt die Anforderungen der Kunden zu treffen oder die Nutzererfahrung einfach zu verbessern. Das muss einfach gewährleistet sein. Und jetzt darf es einfach keine gesetzliche Bewegung geben, die über eine verfrühte Definition, über eine verfrühte Festschreibung diesen Prozess, diese Fortentwicklung des Internet, die unbedingt erforderlich ist. Ja, IPv6 ist nur eine Variante, die Kategorisierung eine zweite. Also das ist unheimlich facettenreich, sehr komplex und nur international zu regeln. Dass das jetzt über einen nationalen Alleingang oder meinetwegen auch eine Vorgabe, die aus Brüssel kommt, eingeschränkt wird. Diese Entwicklung muss erlaubt sein. Und wenn wir uns darauf geeinigt haben, dass niemand diskriminiert werden soll, dass keine Informationen den Kunden vorenthalten werden sollen, dann sind wir doch eigentlich schon wieder viel näher beieinander, als das manchmal so in dieser Debatte kommentiert werden will.
Also ich konnte ihm nicht so ganz folgen, weil ich verstehe immer noch nicht, was Sie in diesem Gesetz drin haben wollen. Also was müsste Ihrer Meinung nach drinstehen? Was dürfen Sie tun und was dürfen Sie nicht tun?
Die Frage geht an mich?
Ja.
Der Vorschlag, wie er jetzt in das TKG, in das Telekommunikationsgesetz Eingang finden soll, ist ja Transparenz vorzuschreiben. Das kommt aus der EU-Richtlinie, aus dem Telekom-Paket.
Okay, da sind wir uns alle einig, das ist gut. Gehen wir mal davon aus, dass das auch vernünftig umgesetzt wird und in der Praxis auch durchgesetzt wird. Aber Transparenz ist das eine, um zumindest so ein Mindestmaß an Wettbewerb herzustellen. So, dann gibt es diese Idee der Telekom, nicht einzelne Dienste zu präferieren, sondern die nennen das Klassen. Also Filme haben Vorfahrt vor E-Mail. Ja. Nicht der YouTube vor dem Yahoo-Film.
Genau.
Aber Filme haben Vorlauf vor E-Mail und Downloads müssen hinter Internettelefonie zurückstehen. Das würden Sie auch zum Beispiel in einem Gesetz drinstehen haben wollen.
Nein, das muss nicht in ein Gesetz. Da muss man erstmal den Markt sich entwickeln lassen und das muss in Standardisierungsgremien entworfen werden. Das ist unheimlich komplex. Wir haben gehört, dass es bei IPv6 jetzt 15 Jahre dauert. Die IPv6-Empfehlung, die stammt aus 1995. Also das sind unheimlich langwierige Prozesse, die auch nicht über ein nationales Gesetz in Gang gebracht werden können. Das sind also globale Entwicklungen, wie das Netz, das Internet konfiguriert wird.
Aber wie soll denn das konkret funktionieren? Also wie soll man sich in diesem Internet, in dieser Welt mit Nationalstaaten, mit EU, wie soll man sich da auf einheitliche, bindende, kontrollierbare, durchsetzbare Regeln für Netzneutralität einigen? Wie stellen Sie sich das vor?
Also ich glaube, die EU hat das bereits erkannt. Die EU hat ja die Möglichkeit, einen etwas größeren Rahmen vorzugeben für 26 Mitgliedstaaten und hat deswegen einen recht moderaten Ansatz gewählt und diesen Transparenzgedanken in den Vordergrund gestellt und nicht bereits Fakten geschaffen, indem sie über Basis-Internet, Dienstekategorien oder Verkehrsklassen gesprochen hat. Im Wissen, dass dieser Prozess gerade im Gang ist und sich entwickelt. Also die Zeit sollten wir uns nehmen, diese Diskussion noch etwas voranschreiten zu lassen, um da mehr Fakten beieinander zu haben.
Also ich stelle mir immer noch vor, kommt auch hier gerade über Twitter, wenn, sagen wir mal, wenn es eine Regelung gibt, die den Providern erlaubt, mit dem Argument, wir haben zu wenig Bandbreite, bestimmte Dienste zu bepreisen oder nicht auszubremsen, wenn man einen bestimmten Preis zahlt, dann ist doch der Anreiz diesen Mangel, nämlich dieses Mangel an Bandbreite zu reduzieren, der, würde ich sagen, geht gegen Null, der sinkt, weil für die Provider aus diesem Mangel ein Geschäftsmodell erwächst. Wir haben wenig Bandbreite, die wir haben, die können wir schön verwalten, dafür können wir für Video noch ein bisschen extra Geld nehmen. Wir nehmen jetzt auch nicht nur noch von dem Kunden, dem wir das Video ausliefern, Geld, sondern wir nehmen auch noch von dem Anbieter, der das Video ausliefert, nämlich Google oder sonst wer, auch nochmal Geld, kassieren doppelt und wir haben überhaupt kein Interesse daran, dass dieser Mangel an Bandbreite verschwindet. Herr Ufer, wie sehen Sie das?
Also dieser Wechsel von Kupfer auf Glasfasertechnologie, der ist gemacht, weil die Bandbreiten, die wir heute schon fordern, die wir heute schon als
aber bleiben Sie mal bei dieser Interessenlage. Ja. Sie müssen doch zustimmen, dass Sie ein Interesse daran haben, dass die Bandbreite begrenzt bleibt.
Ja, ich wollte da auf jeden Fall drauf eingehen. Dann nehmen wir den anderen Fall, um dieses Argument zu entkräften. Dann bauen wir einfach die Kapazitäten so aus, dass für jeden Dienst immer genug Bandbreite zur Verfügung ist. Man darf sich das Internet ja nicht so vorstellen, dass permanent Dauerlast auf den Netzen ist, sondern wir reden hier mit Spitzenzeiten und Spitzenauslastung. Wenn man das Netz nun so konfiguriert, dass immer dann, wenn wir diese Spitzenlast haben, zum Beispiel mittags um 12 oder abends um 8, wenn alle aus dem Büro kommen und ins Internet gehen, dann alle Dienste möglich sind, also die Bandbreite so komfortabel zur Verfügung gestellt wird. Dann haben wir den Rest des Tages aber eine Netzauslastung, die bei 10 oder 15% liegt. Und das ist kein effizienter Netzausbau. Das kann man dem Provider auch nicht abverlangen, dass er Milliarden investiert, um diese Spitzenzeiten immer komfortabel abfangen zu können. Das wäre auch nicht fair gegenüber den zahlreichen Nutzern. Und die sind immer noch in der Mehrheit, die diese bandbreitenintensiven Dienste nicht in Anspruch nehmen, die sich allein auf E-Mails oder ein bisschen Chatten beschränken. Die müssten dann diesen Luxus-Netzausbau mitfinanzieren. Und das ist nicht fair.
Jan-Philipp Albrecht von den Grünen.
Aber genau das ist doch wirklich der Punkt. Also man stelle sich vor, eine Autobahn dreispurig und viele Leute, die darüber fahren. Jetzt die Argumentation ist jetzt, es kommen immer mehr Leute, die auf dieser Autobahn fahren wollen. Also können wir entweder die Autobahn unendlich weit ausbauen oder aber wir fangen an mit Priorisierung. Also die Leute zahlen Geld dafür, schneller zu fahren und daran vorbeizufahren. Wenn man die Autobahn also nicht unendlich weit ausbaut, führt das am Ende dazu, dass die nicht mitlaufen, die nicht mitzahlen, eben im Stau stehen und zwar lange. Und da liegt doch genau der Hase im Pfeffer. Das ist nämlich, da ist mein Vertrauen darin, dass dass das offene Internet so bestehen bleibt, wie es ist, erschüttert, wenn ich diese Vorstellung habe. Und deswegen will ich nein, Autobahnausbau nein, oder nur so weit, wie wir es eben gemeinsam leisten können und wollen. Und wenn dann eben irgendwann mal stockender Verkehr ist, dann ist stockender Verkehr, aber dann für alle gleich. Und das ist genau der Punkt.
Sie würden dann lieber Stau in Kauf nehmen.
Ich finde es gut, wenn wir die Netze ausbauen. Bei den Autobahnen finde ich es nicht gut, das ist aber aus anderen Gründen, ja. Also, aber ich finde es gut, wenn wir die Netze ausbauen, aber ich finde es zum Beispiel besser, dann darüber nachzudenken, okay, dann Daseinsvorsorge auch mit von staatlicher Seite nicht nur regulieren, sondern vielleicht auch mit finanzieren, ja, anstatt die Netze freizugeben, sozusagen zum Ausverkauf an private Investoren, ja. Das ist, um das mal so ein bisschen zu polarisieren hier, ja.
Aber dann, Herr Ufer sagt, wenn wir die Netze so breit ausbauen, dass sie auch wirklich diese Spitzenzeiten für alle Datenpakete gleich beliefern können, dann bedeutet das zu weniger attraktiven Zeiten, dass die Autobahn leer ist und wir trotzdem diese Netze da haben und diese Investitionen da haben. Und Sie sagen, ja, das wollen wir, aber die Mehrkosten, die die Provider dadurch haben, die sollen zum Teil durch staatliche Mittel abgefedert werden.
Wobei doch wirklich jetzt die Frage ist, entstehen den Providern wirklich diese Mehrkosten in dem Moment, wo sie keinen Traffic auf der Leitung haben, den sie peeren müssen? Also Herr Ufer, das finde ich jetzt auch...
Peeren heißt,
mit anderen Netzen zu verknüpfen und dafür für die Durchleitung dann ihrerseits wieder bezahlen zu müssen. Also das finde ich jetzt auch ein bisschen...
Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn sie investieren
Netze,
und Bandbreite haben, dann kostet das Geld.
Das Internet besteht aus vielen einzelnen Netzen. Und diese Netze sind verknüpft und an den Peering-Stellen müssen sie dann auch normalerweise wieder sozusagen ein Obolus als Backbone-Provider oder ähnliches an die jeweilige andere Gesellschaft dann auch schon zahlen. Also wenn sie keinen Traffic verursachen in der Zeit, wäre das recht spannend. Da müsste man eher das Abrechnungsmodell der Provider untereinander einmal überdenken, wenn man da so ein Problem hätte.
Aber, also Sie sagen nur kurz, dass das verständlich wird. Sie sagen, wenn die Provider breite Netze, schnelle Netze haben und kein Verkehr auf ihnen ist, haben Sie auch keine Kosten?
Sie haben auf jeden Fall deutlich geringere Kosten. Sie haben natürlich die Ausbaukosten von vornherein und die Wartungskosten grundsätzlich, aber die Kosten für die Daten, die darüber fließen, dürften auch entsprechend nur sein. Ansonsten ist dort etwas im Pricing-Modell falsch gelaufen. Aber ich würde gerne noch einen kleinen Aspekt zum Ende hin ansprechen. Es gibt ja auch Länder, in denen ist das alles nicht so problematisch. Ich verweise immer gerne auf die Kollegen in Norwegen. Dort gibt es eine Vereinbarung. Norwegen ist ja eh ein sehr freundliches Land, wo Firmen, Unternehmen, also Firmenkunden und auch der Staat sehr gerne miteinander sprechen, selten gegeneinander argumentieren. Und dort gibt es tatsächlich zum Beispiel auch eine Vereinbarung zwischen den verschiedenen Providern, der dortigen Regulierungsbehörde, dem Verbraucherombudsmann. Also dort gibt es eine Vereinbarung, die Netzneutralität festschreibt. Und da verstehe ich das überhaupt nicht. Also wenn jetzt die deutschen Provider...
Aber nicht gesetzlich, ne? Das muss man nochmal sagen.
Es ist nicht gesetzlich, aber es ist durchsetzbar. Das ist ganz spannend an der Geschichte. Ja. Also insofern... ja, da ist noch viel möglich.
Ja, also wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wir haben jetzt hier die letzte Minute, die gerade angebrochen ist. Ich hoffe, wir haben dieses Thema so ein bisschen aufdröseln können und die verschiedenen Interessenlagen darlegen können. Auf der einen Seite die Verbraucher, die Nutzer, die möglichst alles jederzeit gleich schnell und nach ihrem Gutdünken zur Verfügung haben möchten. Auf der anderen Seite die Provider, die investieren müssen und sich mit steigendem Datenvolumen konfrontiert sehen und da nach neuen Geschäftsmodellen suchen. Diese Gesetzesfindungsprozess, der Regelungsprozess, der ist in vollem Gange. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir uns darüber unterhalten. Ich danke ganz herzlich Falk Lücke vom Verbraucherzentrale Bundesverband, Jan-Philipp Albrecht von den Grünen im Europaparlament und Frederik Ufer vom Providerverband VRTM. Mein Name ist Philipp Banse. Ein schönes Wochenende.